Über sie ist viel geschrieben, aber bisher wenig geforscht worden. Die Rede ist von der Treuhandanstalt, die seit 1990 innerhalb von knapp 5 Jahren rund 8000 ostdeutsche volkseigene Betriebe privatisiert, saniert und verkauft oder geschlossen hat. Vor wenigen Monaten erst attestierten ihr Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum nach einer Befragung ehemaliger Treuhandmitarbeiter, Entscheidungsträger und Menschen in den alten und neuen Bundesländern, insbesondere für Ostdeutsche, ein negativer erinnerungskultureller Bezugspunkt zu sein. Weil die Akten der Treuhandanstalt jetzt nach und nach in das Bundesarchiv überführt werden, hat das Institut für Zeitgeschichte in Berlin vor kurzem damit begonnen, die Behörde in einem großen Forschungsprojekt eingehender zu untersuchen. Isabel Fanrich Lautenschläger berichtet über Ziele und erste Erkenntnisse.
Ich hatte da einen Fall von einem Kunsthandwerksbetrieb, ein Ein-Mann-Betrieb, und der musste schon mit der Währungsumstellung im Juli 1990 Kurzarbeit anmelden und wenige Monate später die Schließung des Betriebes ankündigen. Also es sind auch dramatische Folgen, die sich an diesen Akten aufzeigen lassen.
Das Schicksal der kleinen Betriebe und der großen Kombinate der DDR nach dem Fall der Mauer kommt auf den Prüfstand. Professor Dirk Hoffmann leitet am Institut für Zeitgeschichte in Berlin ein neues Forschungsprojekt zur Geschichte der Treuhandanstalt. Erstmals können die Historiker deren Akten heranziehen und die bislang hoch umstrittene Behörde differenzierter betrachten, mit dem Ziel, die öffentliche Schwarz-Weiß-Malerei zu beenden.
Entweder gilt sie als Prügelknabe, die verantwortlich ist für alles, was schiefgegangen ist im Einigungsprozess. Auf der anderen Seite versuchen die Befürworter, darunter zählen dann sicherlich auch viele Akteure, die in der Treuhandanstalt mit aktiv tätig gewesen waren, verweisen darauf, dass sozusagen das sozialistische Erbe der DDR eigentlich hauptverantwortlich gewesen sei dafür, dass dieser Privatisierungsprozess und die Umstellung von der Plan- auf die Marktwirtschaft mit solchen Folgen verbunden gewesen war.
Die Treuhandanstalt war noch von der letzten DDR-Regierung unter Hans Modrow auf Betreiben von Bürgerrechtlern gegründet worden, um das volkseigene Vermögen zu bewahren. Nach der Wiedervereinigung hatte sie die Aufgabe, die rund 8000 DDR-Betriebe mit mehr als 4 Millionen Beschäftigten zu sanieren und zu privatisieren. Fast ein Drittel der Betriebe wurde jedoch geschlossen. 2 Drittel der Beschäftigten verloren ihren Arbeitsplatz. Dr. Rainer Karlsch untersucht diesen gigantischen Arbeitsplatzabbau am Beispiel der chemischen und Mineralölindustrie. Hier wurden von den mehr als 300.000 Beschäftigten fast 90% arbeitslos.
Das sind die Standorte der Großchemie, die im Wesentlichen in Sachsen-Anhalt angesiedelt sind, wo die Privatisierung sehr lange dauerte. Zum Zweiten schaue ich mir Bereiche in der chemischen Industrie an, die eher mittelständisch strukturiert waren. Die pharmazeutische Industrie, Kosmetikindustrie, Düngemittelindustrie. Das sind so 3 Bereiche, die bisher kaum untersucht worden sind, wo es aber einen recht guten Aktenzugang in verschiedenen Archiven gibt und wo die Privatisierung mehr oder weniger geräuschlos passiert sind.
Bei der pharmazeutischen Industrie machte der Wirtschaftshistoriker eine überraschende Entdeckung. Anders als von der westdeutschen Konkurrenz erwartet, wurden nahezu alle ostdeutschen Standorte erhalten.
Weil sie vergleichsweise moderne Produktionsanlagen hatten. Zum Zweiten hielten ihnen Ärzte, Apotheker, Krankenhäuser die Treue und fragten weiterhin die Medikamente der ostdeutschen Hersteller nach. Und es gab auch Exportchancen nach wie vor allen Dingen in Richtung damals noch Sowjetunion, später GUS-Staaten, die genutzt worden sind. Diese ostdeutschen Hersteller haben sich erstaunlich erfolgreich entwickelt bis heute. Zum Teil haben sie mehr Arbeitsplätze geschaffen, als verloren gegangen sind. Das ist sehr bemerkenswert.
Dr. Andreas Malücher untersucht, wie die Behörde strukturiert war, die bis April 1991 von Detlef Carsten Rohwedder, dem Vorstandsvorsitzenden der Höschwerke, und nach dessen Ermordung von der CDU-Politikerin Birgit Breul geleitet wurde. Der Historiker zeigt sich überrascht, dass die Behörde vor allem unter Birgit Breul bis zu ihrem Ende 1994 immer wieder umgebaut wurde. Ab 1992 etwa wachte eine neue Abteilung darüber, ob die Käufer eines Betriebs die vertraglich festgelegten Investitionen und Arbeitsplatzgarantien auch einhielten, was in der Vergangenheit teilweise nicht der Fall war. Insbesondere die Entscheidungsprozesse im Zusammenspiel von Vorstand, Verwaltungsrat und Direktoraten will Malücher nachzeichnen. Aber auch andere Einflussgrößen wie die ostdeutschen Landesregierungen, die Gewerkschaften und der Leitungsausschuss der Treuhandanstalt bedürfen einer Neubewertung. Im Leitungsausschuss empfahlen rund 100 externe Experten, wie mit den einzelnen Betrieben verfahren werden sollte. Nicht zuletzt muss auch die Rolle der Politik gewichtet werden.
Ja, man kann schon sagen, was ich so bisher an Akten gelesen habe, dass die Treuhandanstalt, jedenfalls die Zentrale hier in Berlin, und das betrifft auch die Niederlassung dann, relativ großen Entscheidungsspielraum hatte. Die hatten eigentlich viel Entscheidung unabhängig von offiziellen politischen Instanzen getroffen. Also zum Beispiel Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen. Sicherlich sind auch viele Verbindungen, nicht offizielle, also auch interne Verbindungen zum Bundeskanzleramt gelaufen, die ich im Augenblick noch nicht überblicken kann.
Im Mai 1991 garantierte Bundeskanzler Helmut Kohl das Weiterbestehen des mitteldeutschen Chemiedreiecks. Eine Entscheidung, von der Birgit Breul nicht begeistert gewesen sei. Allerdings war der Einfluss aus Bonn unter dem Strich geringer als von Politikern und Ministerialbeamten gewünscht, sagt Andreas Malücher. In der Treuhandanstalt selbst gab es unterschiedliche Prioritäten, ob die Sanierung eines Betriebs den Investoren überlassen oder vorab selbst vorgenommen werden sollte.
Da wollte man ja erstmal auch ein bisschen Gewinn erwirtschaften. Und dann sollten die Betriebe verkauft werden, aber unter der Präsidentin Birgit Breul wurde ein enormer Zeitdruck verursacht, sodass die Sanierung in den Hintergrund getreten ist. Und da hat sich dann ab 1992 immer wieder das Wirtschaftsministerium gemeldet und hat gesagt, also die Strategie kann jetzt nicht bis zum Schluss verfolgt werden. Wir müssen für Sanierung auch wirklich viel Geld ausgeben. Und das ist dann letztlich auch passiert. Manche sagen zu spät, aber das ist so eine Art Kurswendung seit 1992, dass die Sanierung einen größeren Stellenwert bekam in der Treuhandanstalt als die Privatisierung.
Die sanierten Betriebe konnten besser bzw. zu einem höheren Preis verkauft werden. Durch den Blick in die erst jetzt nach und nach zugänglichen Unterlagen im Bundesarchiv, in den Landes- und Unternehmensarchiven sowie in privaten Nachlässen hoffen die Wissenschaftler zu erhellen, was an den Vorwürfen gegen die Treuhandanstalt dran ist. Inwieweit wurden Verhandlungen überhastet geführt und Betriebe unter Wert verkauft? Haben westdeutsche Verkaufsinteressenten versucht, ihre Marktposition auszubauen, neue Absatzmärkte zu finden und potenzielle Konkurrenten zu verdrängen? Waren die ostdeutschen Produkte tatsächlich nicht mehr gefragt und die Anlagen marode? Rainer Kalsch.
Da hat man diese Zeit nicht oder will sich diese Zeit nicht nehmen und privatisiert manchmal in Wochen nur Vermögensobjekte von großem Wert. Und dabei passieren Fehler. Das kann gar nicht anders sein. Dieser Zeitdruck, der zum Teil von der Politik geschaffen wurde, auch von den Belegschaften, der führte auch zu Fehlern in der Unternehmensbewertung, in der Auswahl der künftigen Eigentümer. Und das ist der Preis, der gezahlt wurde dafür, dass man so rasch, so schnell eine komplette Volkswirtschaft privatisiert hat.
Am Beispiel Sachsen untersucht Dirk Hoffmann das in Ostdeutschland damals neue Phänomen der Massenarbeitslosigkeit, die 1992-93 mit 17-18% am höchsten war. Er möchte wissen, welche arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen die Treuhandanstalt damals anbot und wie die Betroffenen darauf reagierten. Insgesamt geht es darum, die Bandbreite dessen aufzuzeigen, was die Treuhandanstalt bewirkt hat. Die Transformation von der Plan zur Marktwirtschaft sei nicht nur eine Geschichte des Niedergangs, betont der Professor für Neuere Geschichte an der Uni Potsdam.
Wir finden in diesen Akten interessanterweise 1990, 91 auch viele Initiativen von Leuten, die versuchen, das als Chance zu nutzen. Ob das geklappt hat oder nicht, steht auf dem anderen Blatt. Ich war also vor einigen Wochen im Thüringischen Landeshauptarchiv. Da gibt es also Eingaben, auch Berichte über Privatisierungsprozesse, aber auch über Neugründungen von Betrieben. Und das zeigt zumindest, dass es durchaus anfangs eine gewisse Aufbruchstimmung durchaus auch mitgegeben hat. Also unter dem Strich bleibt die Gesamtbilanz, dass viele Arbeitsplätze in großem Umfang verloren gegangen sind.
Nicht zuletzt widmet das Forschungsprojekt sich der Frage, wie das ostdeutsche Unternehmertum und der Mittelstand sich nach der Wiedervereinigung entwickelten. Die Suche nach potenziellen Kapitalisten im ehemals staatssozialistischen Osten habe sich äußerst schwierig gestaltet, vermuten die Historiker. Rainer Kalsch.
Das ist ja das Grundproblem dieser Privatisierungsgeschichte, dass es kaum ostdeutsche Eigentümer gibt, sondern dass überwiegend an Investoren aus der alten Bundesrepublik oder an internationale Unternehmen verkauft worden ist.